Seid ihr bereit für eine Ladung Schamkultur? Ja, das sagt er. Genau. Ja, ich hoffe, ihr mögt ein bisschen zuhören, ein bisschen nachverfolgen, was wir heute miteinander anschauen werden. Weil es ist ja so, das Thema Schamkultur, das ist ein Thema, das mir gar nicht so einfach gefallen ist. Das habe ich schon gewusst, als ich es ausgewählt habe, dass ich über das etwas sagen musste. Hat du das natürlich auch ein bisschen müssen, drin rum, nachforschen, nachschauen. Und dafür haben wir jetzt so eine geballte Ladung. Und das ist auch der Grund, dass ich das Mikrofon habe, damit man es eben auch noch nachhören kann, wenn man das möchte. Weil es doch relativ viel ist. Ich möchte zuerst ein bisschen darauf eingehen, was denn so der Unterschied zwischen Schuld- und Schamkultur ist. Das ist der erste Teil. Und im zweiten Teil schauen wir dann wirklich das an, hey, was ist oder wie funktioniert Vergebung eben in einer so einer Schamkultur? Oder ich sage mal, in einer Kultur, die mehrheitlich von einer Schamkultur geprägt ist. Genau, jetzt, wer hat von dem schon mal etwas gehört? Scham, Schuldkultur. Wer hat von dem schon irgendwann mal etwas gehört? Genau, also ich habe mir noch gedacht, dass es jetzt vielleicht doch nicht ganz für alle etwas ist, was ihr schon mal gehört habt. Und darum macht das Sinn, dass wir das anschauen. Es ist ja so, wir haben bei uns in der Gesellschaft, und da kann man wirklich tausende, auch hundert Jahre zurückschauen, oder wirklich weit zurück, haben wir immer wieder Anteile von einer Schamkultur, Anteile von einer Schuldkultur. Und man muss nicht sagen, dass es nur eine Schuldkultur oder nur eine Schamkultur gibt, sondern es ist immer irgendwie ein bisschen von beiden da. Ich habe jetzt mal gedacht, es hilft auch ein bisschen, um es bisschen visualisieren können, dass ich euch hier die beiden dann ein bisschen gegenüberstelle. Und vielleicht hilft das ein bisschen, wenn man es bildlich sehen kann. Haben wir hier auf dieser Seite haben wir die Schuldkultur und auf dieser die Schamkultur. Ich habe es einfach ChatGPT gegeben, um ein Bild zu machen. Aber es hat relativ gut gepasst, finde ich auch. Wo jemand übereinstimmen kann. Dass man sich ein bisschen das kann, nachvollziehen kann. Im Moment. Also, es läuft jetzt von der Schuld zu der Schamkultur. Ich würde sagen, jetzt sind wir irgendwie da. Also, es ist immer ein bisschen von beidem. Übrigens, es hat Twitch, die Wechsel hat es auch schon gegeben. Man muss bei das immer ein paar hundert Jahre zurück. Das geht gesellschaftlich gesehen relativ lang. Viel ist es so, dass so Generationen überschreiten. Und dann braucht es eben zwei, drei, vier Generationen, bis irgendein so ein Wechsel kann stattfinden. Und was wir auch merken, ist, dass gewisse Sachen immer ein bisschen hinten nachhinken. Und mit gewissen Sachen meine ich zum Beispiel die Sprache oder Verhaltensweise von Menschen. Die sind vielleicht denen, wo wir jetzt eher in der Richtung Schamkultur gehen, eher noch in der Schulkultur und umgekehrt dann eben auch. Das ist ein bisschen verzögert teilweise. Jetzt, was ist eine Schuldkultur? Jetzt sind wir hier beim Roten. Schuldkultur kann man so einstufen, dass man so das moralische Verhalten von einer Person ist durch ein Gewissen, das man selber hat, oder feste Regeln gesteuert. Ja, man kennt so Regeln, so verhaltet man sich in der Gesellschaft und dann tut man dem entlang sich verhalten. Und dann ist es so, wenn man sich falsch verhalten tut, dann fühlt man sich schuldig. Ja, dann hat man irgendetwas falsch gemacht und dann fühlt man sich schuldig. Schuldkultur. In der Schamkultur. Und ich mache das jetzt wirklich mega schnell. Also da könnt ihr gerne noch mehr nachschauen, wenn ihr wollt. Dort ist es so, dass die Gesellschaft sagt, was okay ist und was nicht. Also nicht innen, nicht von dir innen ist es, sondern es ist so gesellschaftlich gesehen. Und das ist so quasi, kennen das Thema Fremdschämen. Das ist so das typische Thema Schamkultur. Quasi. Die anderen sagen auch ein bisschen, hey, was ist jetzt okay und was nicht. Also es ist in beiden findet das irgendwie statt, aber unterschiedlich. Und entscheidend ist, wie sieht es nach aussen aus? In einer Schamkultur ist es nicht so entscheidend, was daheim läuft. Wichtig ist, dass die Fassade daheim nach außen gut aussieht. Das Innen ist nicht so relevant, sondern das, was nach außen ist, ist entscheidend. Und das zeichnet die Schamkultur aus. Jetzt, wie sieht das in der Bibel aus? In der Zeit der Bibel? Und spannend ist, ich habe euch das schon ein bisschen angedeutet, es ist nicht so, dass wir in der Bibel nur eine Schuldkultur finden oder nur eine Schamkultur. Gesellschaftlich gesehen ist auch heute immer noch so, dass im Nahen Osten oder auch generell so ein bisschen alles im Osten ist eher Schamkultur. Aber auch in der Bibel finden wir natürlich die Schuldkultur. Und was dort spannend ist, vielmal ist es parallel miteinander. Nicht immer. Und ich kann euch nicht alle Beispiele bringen, sonst wären wir morgen noch da. Also viel ist es wie beides vorhanden. Generell würde ich aber sagen, viele Ausdrücke der Bibel sind in der Richtung eher schuldorientiert, schuldkulturorientiert. Die Gesellschaft ist eben eher auch ein bisschen schamkulturmässig. Und darum passt es irgendwie. Aber eben, wie ihr merkt, teilweise passt der Sprach nicht überein. Oder die Frage ist auch, aus welcher Perspektive dass wir es anschauen. Und einfach noch ein Beispiel da dazu, dass ihr denkt, wieso sage ich, dass es eher schuldorientiert ist. Ihr kennt das gute Gebet, oder? Vater unser, oder? Genau, dort hat sie die Ziele, oder? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das ist voll Schuldkultur, oder? Genau, das gehört dort voll rein. Hat einfach damit zu tun, dass eben in der Bibel auch beides stattfinden tut, gleichzeitig. Gut, jetzt wollen wir miteinander ein paar Beispiele anschauen und in diesen Beispielen etwa sehen, was denn dort Schuld und was Schamkultur ist. Wie ich gesagt, das ist wie in einer Geschichte, wo dann beides vorkommt. Wo fängt die Bibel an? Oder mit was fängt die Bibel an? Ja, genau. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter, bis wir zu den Menschen kommen. Entscheiden sich die Menschen bei diesen Kulturen. Weil die Sonne und der Mond kommen da nicht drauf vor, oder? Was haben wir die erste Geschichte, die wir lesen? Adam und Eva, oder? Ja, mit dieser Frucht hier. Ja? Genau. Geschichte von Adam und Eva. Wir werden verführt. Die Frucht zu essen, jetzt die Geschichten, geht davon aus, dass die Geschichten eigentlich mehr oder weniger kennen, darum tue ich sie nicht gross ausführen. Gott konfrontiert Adam und Eva mit dem, dass sie ein Gebot gebrochen haben. Das habe ich vorhin schon gesagt, also eine Regel. He? Und zwar die ist eine von der Regeln, die es gegeben hat. Die 10 Gebote hat es dann noch nicht gegeben, aber die Regel hat es gegeben. Nämlich, esset nicht vom Baum von Kenntnis von Gut und Böse. Hm? Genau, was haben sie gemacht? Mampf, 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 das dürfen wir nachher nach dem Gottesdienst. Nein. Und Gott konfrontiert den Adam und Eva damit, hey, hast du von dem verbotenen Baum gegessen? In das Urteil und der Konsequenz. Konsequenz, die sind, oder ist die Flucht, oder einfach die Flucht, oder eben, sagen wir mal, sie sind nicht mehr im Paradies, oder? Und was auch eine heftige Konsequenz ist davon ist, drei Buchstaben, der Tod. Genau. Das ist Konsequenz, das ist Strafe. Und das gehört voll in die Schuldkultur hinein. Was ist ein bisschen vortra passiert? Ein paar Fässer vortra können wir sehen, was eben die Schamkultur in dieser Geschichte drin macht. Bevor das passiert, ist es so, dass beide merken, dass sie nackt sind. Das ist spannend, vortra haben sie es irgendwie nicht, oder ist es nicht relevant gewesen. Es ist dann irgendwie über sie gekommen, dass sie gemerkt haben, sie sind nackt. Und haben das Problem damit. Sie haben wirklich eine akute, heftige Scham über sie gekommen. Und dann haben sie, was haben sie gemacht selber? Feigen, genau, Feigenblätter. Also einfach Blätter, lassen wir jetzt mal so stehen, das ist nicht so entscheidend. Sie haben die Blätter genommen und sind von Gott geflohen ins Gebüsch. Genau, das dürft ihr auch machen, wenn ihr wollt. Sie sind von Gott davon gelaufen, weil sie sonst mit ihm unterwegs sind. Und Gott hat das realisiert. Und was hat Gott gemacht? Gott hat ihnen aus Fell hat er ihnen Kleider gemacht. Das sind die ersten Markenkleider, die es geht auf der Welt. Ich weiß nicht, wie man dem Kleidung würde sagen, aber ich habe es mal gesagt, Godly made. Oder? Also das ist von Gott gemachte Kleider. Also bessere Markenkleider könnt ihr nicht bekommen als die. Hey, Gott. Ich habe jetzt gedacht, das bleibt am meisten. He? Markenkleider. He? Godly made. He? Genau, wir merken hier damit, hey, Gott hat das gemerkt, hat das gesehen. Wenn wir nicht auf uns aufmerksam machen. Gut, welche Geschichte kommt als nächstes in der Bibel? Nein, nicht ganz. Kain und Abel. Auch dort merken wir. Dann oben drinnen da sind. Das ist ein bisschen gross, die Bilder, he? Genau. Der Kain hat Abel umgebracht. Und dann. Und das erste Mord, der passiert ist auf dieser Welt. Hunderttausende sind nachher gefolgt. Er hat auch das moralische Gesetz gebrochen. Und Gott tritt hier als Richter auf, oder? Schuldkultur, hä? Gott als Richter, hä? Und Gott hat ihm Strafe gegeben. Also er hat gefragt, wo ist die Brüder? Und dann hat er eine Strafe gegeben. Typisch Schulkultur. Du machst etwas, machst eine Strafe und nachher ist es wieder gut. Also, wenn du sagen wir, heute die Zeit übernommen, oder? Du machst irgendetwas Blödes, gehst du 5 Jahre ins Gefängnis und nachher ist es erledigt. Oder? Dann kannst du wieder raus und kannst wieder das Leben von vorne an, oder wieder dort anfangen, wo du warst. Genau, jetzt ist das Problem ist ja folgendes, oder? Das ist natürlich eine heftige Sache, die passiert ist beim Kain. Das Problem, das dann damit zusammenhängt in der Schamkultur, die dort vorgeherrscht hat, ist, dass er unter dieser sozialen Schande gelitten hat. Er hat zu Gott geklagt, ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen, muss von Ort zu Ort ziehen. Also er hat so Angst gehabt, dass er ausgestoßen worden ist oder irgendwas vogelfrei ist. Ja, genau. Etwa in dieser Art. Oder? Quasi, also ist ja nahe, also wenn, hey, schau mal, das ist der Mörder. Also quasi alle Zeigen aufnehmen. Und dort hat Gott ihm begegnet, indem er, ich tue das einfach so schreiben, dass keins Mal gegeben hat, dass er geschützt ist vor dem. Dass er nicht muss die soziale Schande auf sich nehmen. Und dort hat Gott das gesehen. Spannend ist, dass der Kain Gott hat darauf aufmerksam gemacht. Also Gott hat es schon gemerkt, aber dass man wie vielleicht das, das sagt, dass Gott übergegeben hat. Gut, jetzt gehen wir aber nicht streckenweise durch die Bibel durch, sonst sind wir eben noch ein bisschen zu lang dran. Ich habe heute Morgen früh, als ich aufgestanden bin, noch halb schlafen war, habe ich unseren Kind eine Geschichte erzählt. Spannend, wie es genau die war, die jetzt kommt. Der verlorene Sohn. Das sagt euch etwas, oder? Genau, ich finde, die zwei zusammen zeigen das sehr gut auf. Und eben auch der verlorene Sohn. Ich darf mich nicht umdrehen, gell? Das ist nicht so gern. So, gut. Der verlorene Sohn, der wisst ihr, der hat keinen Bock mehr gehabt, um bei Papi zu sein, hat alles erb genommen, ist das verprassen und steht dann in einer blöden Situation. Oder? Er ist bei diesen Säuen, darf das Futter nicht essen, hat Hunger. Und dann kommt er drauf und sagt, hey, ich könnte doch zurückgehen. Und als er bei Papi daheim, also bei seinem Vater ankommt, ist gefragt, wie man es sagt, dann formuliert er ein klassisches Schuldbekenntnis. Was ist es? Schuldbekenntnis. Und das heisst, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Für ihn war klar, hey, das, was ich hier gemacht habe, das ist so schlimm, dass ich nicht mehr dein Sohn bin. Oder dass er denkt, er ist nicht mehr der Sohn. Und er erwartet eine Einstufung als ein Taglöhner, den sein Papi eben auch hat, den sein Vater auch hat. Das erwartet er. Genau, jetzt gehen wir auf die andere Seite. Der Sohn hat seinen Vater und das Dorf öffentlich beschämt. Typisch Schamkultur, oder? So quasi, hey, schau mal hier. Der hat zwei Söhne. Und schau mal, der eine, der ist ja völlig daneben. Der geht jetzt einfach weg mit seinem Geld. Und geht es verbrassen, weil man dann gemerkt hat, wenn er dann nicht mehr zurückkommt, ist es klar. Oder, okay, der hat die Million ausgegeben. Oder was auch immer der hatte. Der Vater, das ist, ich finde, Die Geschichte finde ich wirklich krass. Der Vater bricht die Schande, indem er dem Sohn entgegenläuft. Und entgegenlaufen, wisst ihr, was das ist? Auf Deutsch, also entgegenrennt. Übrigens, wie in der Bibel steht, auf Hochdeutsch. Der ist gesäckelt. Und säckeln ist für ältere orientalische Männer in einer Schamkultur unwürdig. Das macht man nicht. Also hier rennt entgegen. Der Vater rennt dem Sohn entgegen. Und dann kommt noch mehr, ist noch nicht alles. Er umarmt ihn. Er sagt nicht einfach nur Hallo, so mit Sicht oder mit Hallo, sondern umarmt ihn. Er nimmt ihn in den Arm rein, umarmt ihn. He? Und er gibt ihm das beste Gewand. Und was passiert noch? Es schmeißt eine Party, es gibt Food. Und zwar das Beste, das der Papi hatte. Wisst ihr, was wir da draußen sehen können? Die zwei. Der Sohn war voll in der Schuldkultur drin. Und der Papi hat ihn anhand der Schamkultur es gelöst. Und zwar anhand, also er hat nie über die Schuld geredet, die der Sohn gemacht hat. Der Sohn hat ja Schuld gemacht. Er hat ja seine Hälfte von seinem Erbe hat er ja verkinkt, verbraucht, verbrasselt. Er hat es gar nicht so angeschaut, er hat es nicht in Form der Schuldkultur angeschaut, sondern in Form der Schamkultur. Wie man es dort kann machen in einer Schamkultur. Und zu dem kommen wir dann näher noch. Jetzt hier. Ich denke, es macht noch Sinn, ein Beispiel zu machen von heute, wo ein bisschen vergleichbar sein könnte. Ich nehme euch jetzt einfach damit rein. Ein Whistleblower. Das ist so ein Thema, das heute immer wieder vorkommt. Wenn jemand etwas zum Tag vorbringt, das nicht gut gelaufen ist, bei uns in der Gesellschaft oder bei einer Firma. Wir nehmen jetzt mal hier den Typ, der hat herausgefunden, dass bei seiner Firma systematisch Finanzdaten gefälscht worden sind. Weil wir möchten gar nicht wissen. Genau. Und dann, was passiert? In der Schuldkultur, im Thema der Schuldkultur, haben wir logischerweise eine Anklage. Wer wird angeklagt? Vielleicht der Verursacher, aber der, der verantwortlich ist, also der CEO, hä? Der hat es ja hoffentlich gewusst. Vielleicht. Genau, der wird angeklagt. Es werden Beweise aufgenommen. Beweise werden aufgenommen. Es gibt ein Urteil. Es gibt eine Strafe. Kennt ihr, oder? Genau gleich wie da, oder? Was spannend ist, ist hier, dass die Schuld ist aber trotzdem von der Person trennt. Also die Person hat eine gewisse Schuld, aber es ist nicht so, dass alles nachher auf den CEO oder eben auf den CFO, vermutlich ist es der CFO gewesen, der, der die Finanzen unter sich hat. Aber die Schuld ist einfach getrennt von der Person. He? Das ist, glaube ich, das Entscheidendste dran. Und der Whistleblower selber, der hat seine Pflicht erfüllt, wo er auf den Weg gewirkt hat. Und er ist einer von dem her irrelevant in der Schuldkultur. Es hat einfach das Rad zum Laufen gebracht. Gehen wir in die Schamkultur rüber. Und dann wird es ein bisschen schwierig. Unser lieber Whistleblower, das Erste, was passiert mit ihm, er hat Gruppenloyalität gebrochen. Also, der ist Trübeltäter. Das ist das Heftigste, was dort passiert, in dieser Schamkultur. Dann ist es so, das ist etwas, was ihr vielleicht auch ein bisschen kennt, oder? Dass man eben nach Rücktritt fordert. Also es ist so, dass in dem Moment ziemlich sicher der CEO zurücktritt. Er tritt aber zurück, aus welchem Grund? Nicht, weil er Schuld hatte, sondern weil er blamiert worden ist. Also quasi in den 20 Minuten, im Blick und in allen Zeitungen, die es gibt, wird geschrieben, der CEO von dieser Firma, der hat es zugelassen, dass dort Finanzdaten gefälscht werden. Und es wird alles auf seinen Kopf gezeigt. Die Schuld ist gar nicht mehr so relevant. Denn, sondern das Problem ist, er. Er ist das Problem. Es wird geschwiegen, das Ganze rundherum. Wir schwiegen auch gegenüber ihm, wir reden natürlich nicht mit dem. Wieso sollte man mit dem reden? Meine, wenn er es nicht gewesen wäre, hätte man es ja nicht gemerkt. Und der Regelbruch ist nicht einmal so relevant. Das Problem ist, dass jetzt das Problem sichtbar geworden ist. Sichtbarkeit des Problems. He? Seid ihr etwa die Unterschiede? Ich hoffe, ihr mögt es ein bisschen nachziehen. Ich weiss, es ist ein bisschen viel. He? Aber das ist etwa die Art, wie die beiden Kulturen sich unterscheiden tun. Und dann merkt ihr, es ist nicht nur einfach so minim, sondern es sind wirklich Welten. Und so sieht es auch aus. Also bei der Schuldkultur, das ist entscheidend, das, was gemacht worden ist. Es geht durch das nur relativ oberflächlich. Taten sind relativ einfach zu vergeben. Und in der Schamkultur drinnen, wie ihr merkt, da geht alles ein bisschen tiefer runter. Ich glaube, das ist der grösste Unterschied von den beiden. Sie ist entscheidend. Das Sein. Und was sehr schnell kommt, Tat und Person sind dann eins. Und dann kommt sehr schnell raus, ich bin falsch und ich bin unwürdig. Die Person, die tut sich dann ausschliessen. Und die Isolation, die verschärft oder die Angst davor, die verstärkt die Scham nochmal. Noch in so einer auswegslosen Situation. Kommen ihr da jemanden draus? Ich habe probiert, das ein bisschen aufzuzeigen, anhand von heute oder anhand von der Bibel auch. Jetzt schauen wir, dass wir hier das aufhängen können. Ich wäre froh, wenn ich schnell jemanden kommen mit einem Kater. Danke vielmals. Ich schaue schnell das hier anhängen. Und weiss. Ihr könnt das eben auch noch schön sehen hier auf der einen Seite. He? Danke, Selin. Gut, jetzt die Konsequenz aus dem, was wir hier gesehen haben, ist, Vergebung in der Schuldkultur ist schwierig. Es ist schwierig, weil es geht tief. Und es funktioniert ein bisschen anders. Und jetzt habe ich folgende Idee. Also jetzt gehen wir hier wieder drauf, in der Schamkultur. In ich weiß, eine Sonnenbrille müssen wir mitnehmen, dass ich es sehen kann. In der Schamkultur, ich habe euch 5 Punkte mitgebracht. 5 Punkte, die entscheidend sind, damit das in der Schamkultur überhaupt irgendwie machbar ist. Ich würde das nicht schreiben, sondern nur die Punkte aufhängen. Ein Problem ist, dass es in der Schamkultur sehr schnell, wenn etwas nicht dem entspricht, was die Gesellschaft gibt, führt es dazu, dass man dort schweigen. Man redet nicht darüber. Man will ja den Schein wahren, oder? Man will ja, dass es aussen gut aussieht. Und du kannst noch viel Blablabla machen. Wenn ich irgendeinen Blödsinn mache, dann kann ich noch so lange sagen, ich habe alles gut gemacht. Das wissen alle, ich habe es nicht gut gemacht. Also sage ich lieber nichts und ziehe mich zurück. In der Schuldkultur kommt es automatisch dazu, dass es dann in ein richtiges Geständnis und eine Entschuldigung geht. In der Scham ist das eben nicht. Und dort ist es so entscheidend, dass wir die Scham enttabuisieren. Weil sonst rennt sie uns davon und dann sind wir immer im Schweigen inne. Und das Schweigen ist nicht ideal. Und es kann sein, dass das Schweigen dann jahrelang ist. Und irgendwann mal später merkt man, also schweigt man oder weiss quasi, man meidet eine Person oder eine andere Familie. Man weiss aber gar nicht, wieso. Und ich glaube, das mit dem Schweigen, das ist wirklich eines der heftigsten Punkte. Weil wenn man schweigt, oder besser gesagt, mit Schweigen meine ich auch einfach nichts machen, dann wird es nicht gelöst. Es wird einfach da sein und wachsen wie das Ghetto. Öppe. Dann der zweite Punkt. So, Wiederherstellung von der Zugehörigkeit ist in einer Schamkultur ganz, ganz, ganz wichtig. Und da sieht es wird sehr schnell so, dass man jemanden ausschliessen tut, wo eine Tat passiert ist. Vergebung und Wiederaufnahme in die Gemeinschaft ist gleichzusetzen. In der Schamkultur, wenn irgendjemand etwas gemacht hat, dann ist es Vergebung, bedeutet, man nimmt ihn wieder auf in die Gemeinschaft hinein. Dass er in den sozialen Raum zurückkehren kann. Also wenn irgendetwas passiert ist, ist das irgendwie die, dann lässt man das einfach stehen und sagt wieder, ich sage jetzt einfach das Beispiel, Julia, komm du zu mir. Ja, also genau, komm du zu mir. Du kannst bei mir essen, du kannst bei mir wieder Zeit verbringen. Und so gehörst du wieder dazu, zu den 7 anderen Leuten, die vielleicht auch noch bei mir sind. Du kannst wieder absitzen. Ich habe nicht gedacht, dass du es gerade machst. Genau, ich glaube, das ist einer der wirklich ganz, ganz, ganz wichtigen Punkte. Denn irgendwie muss es möglich sein, dass man sein Gesicht wahren kann im Ganzen. Eins, und das ist das, was mir eben noch ein bisschen Mühe macht, ich bin eben, also wie gesagt, ich bin eher da drinnen in der Schulkultur aufgewachsen und ich fühle mich deren wohler oder irgendwie, weiß nicht, ich bin dem aufgewachsen. Ich finde Masken nicht so wahnsinnig. Ich finde das selber nicht ideal. Das Problem ist einfach, es ist so bei uns, oder es ist so in einer Schamkultur. Und darum ist es eben wichtig, dass man dann vielleicht nicht direkt etwas anspricht zu einer Person. Ist auch cool, direkt ansprechen. Mache ich eigentlich noch relativ gern. Das Zweite ist es vielleicht noch easy, oder? So unter vier Augen. Aber wenn es dann mehr ist, wird's, das ist eigentlich wirklich ein No-Go. Sondern man muss irgendwie einen Weg drum finden, damit man eben das Gesicht wahren kann. Zum Beispiel, ich finde es am Beispiel find's am entscheidendsten. Ein Geschäftspartner, der einen Vertrag gebrochen hat, der bittet nicht direkt um Vergebung bei seinem Partner, sondern er schickt ein teures Geschenk über einen gemeinsamen Bekannten als Vermittler zu ihm. Und der Empfänger nimmt das Geschenk an, das ist auch noch entscheidend, und dann ist es vergeben. Versteht ihr, wie das funktioniert? Ein bisschen anders, wenn das, was ich mir unter Vergebung anhand einer Schuldkultur vorstellen tun. Und das ist jetzt der heftigste in dem Punkt, im Gesicht wahren, es braucht dann eben nicht das Wort Entschuldigung. Es braucht das Wort Entschuldigung nicht. Und das fällt mir relativ schwer. Ich bin einer, der mir gewöhnt ist, wenn ich etwas falsch mache. Dann gehe ich hin, zum Beispiel zu der Sina, und sage der Sina, hey, es tut mir leid, ich habe dort etwas falsch gemacht. Hey Fritz. unter Gesicht wahren bedeutet es eben, dass man das in gewissen Situationen oder vielleicht eben dann nicht machen tut. Ja, das ist für mich die grösste Erkenntnis. Ich denke dann, nein. Und wo ich einfach merke, in der letzten Zeit, ist es, wo ich Kind war, war es üblicher, dass man noch entschuldigt hat. Heute ist das teilweise eben nicht der Fall. Das heisst eben vielleicht, dass wir eben ein bisschen mehr in einer Schamkultur sind. Und dann ist es wichtig, dass wir uns selber auch vergeben. Es ist in einer Schamkultur meistens eines der grossen Probleme. Es geht ja tief. Man will ja nicht tief gehen graben. Normalerweise. Und darum ist es eben manchmal ein bisschen schwierig, dass man an diesen Punkt ankommt, wo man sich selber vergeben. Vergebung entfangen, das ist nicht so schwierig. Aber sich selber innen vergeben, das ist eben wirklich etwas Schwieriges, das ist eine grosse Challenge. Und es geht darum, den Blick, also die gesellschaftliche Norm, die herrscht, dann eben auch zu hinterfragen. Stimmt denn die Norm oder stimmt sie denn eben nicht? Und dann ist der Weg frei, dass man sich selber vergeben kann für das, was passiert ist, was ich vielleicht gemacht habe. Zum Beispiel, oder gemacht habe, oder eben passiert ist. Zum Beispiel ist eben etwas passiert. Ich werde dann arbeitslos. Zum Beispiel wegen einer Massenentlassung. Andere sagen, das ist okay. Aber selber fühlt man sich immer als Versager, weil man noch gar keinen Job gefunden hat. Und alle Leute können fragen, ja, was machst du beruflich? Und du musst sagen, ja, du bist arbeitslos. Die gesellschaftliche Norm ist, wir arbeiten. Hier in der Schweiz ist die gesellschaftliche Norm ganz klar, wir arbeiten. Andere Länder müssen das anders anschauen. Und dann hat man meistens das Gefühl, ja, ich bin ja das Problem. Ich bin ja entlassen worden. Dabei war es vielleicht einfach, weil die Firma gesagt hat, du, schau, der Geschäftszweig, den tun wir zu, wir können es nicht machen. Und dann muss man sich selber vergeben können. Es gibt noch viele andere Situationen, wo das ganz wichtig ist. Das Problem ist eben, dass das in der Schamkultur nicht so schnell passieren tut. Und das ist wirklich ein Problem. Jetzt kommen wir noch zum krassesten Punkt. Ich sage, es geht tiefer in der Schamkultur. Vergebung ist gleichzusetzen wie da. Die Gnade. Und Gnade sehen wir anhand dieser Geschichte hier. Der Vater, der umgeht mit dem Sohn, der die Schamkultur, in dieser Schamkultur, die Schamkultur umdreht und genau die Vergebung, genau die gleiche Vergebung, die es als Gnade gegeben hat, ist das, was Jesus. Er hat die ganze Scham auf sich genommen. Ich meine, das ist der heftigste Tod, den es gegeben hat. Es war nicht so, quasi, ja, jetzt tun wir irgendwie im Leben aussen, irgendwie noch umbringen. Nein, man stellt ihn noch auf das Kreuz auf. Man zeigt noch, hey, schau mal, der hier ist der Gotteslästerer. Das ist der soll weggehen soll. Und in dem Innen nimmt er alle Schuld und Scham auf sich und stirbt am Kreuz. Hey, das ist das Größte, was passieren kann. Und das hat unter anderem mit dieser Schamkultur zu tun. Weil es geht dort nicht primär um die Sachen, die einzeln passiert sind, sondern es geht um das grosse Ganze. Und es geht darum, dass man wieder in den sozialen Raum zurückkommen kann. Was ist der soziale Raum, den wir hier verloren haben? Gemeinschaft mit Gott. Jesus spricht die Vergebung als Gnade aus, dass wir wieder zurück in den sozialen Raum von Gott kommen können. Und dort sehen wir nochmal einmal, am Schluss voll und ganz, hey, die Schamkultur, die kommt in der Bibel definitiv vor. Und die ermöglicht so vieles, nämlich, dass wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben dürfen, dass wir wieder in den sozialen Raum zurückkommen. Wenn wir daran glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dann dürfen wir, auch wenn wir nicht ganz alles richtig machen, auch wenn wir immer wieder mal Blödsinn machen, dürfen wir in dieser Gemeinschaft mit Gott sein. Wow. Gut.